Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 358.
WDR 5.
Eine kurze Geschichte von Katharina Borchert und wie die Blogosphäre erwachsen wurde. Ein Feature von Boris Heinrich.
Das glaubt mir jetzt wieder keiner, aber das Erste, was ich am Wochenende mache, wenn ich nicht arbeiten muss, ist tatsächlich meinen Computer aufklappen und surfen. Das ist eigentlich so die Erfahrung, die ich auch privat gemacht habe, dass es fantastisch ist, Leute online kennenzulernen. Das war schon mutig, so eine junge Verrückte aus dem Internet einzustellen, die nicht 10 Jahre Führungserfahrung irgendwo vorweisen kann.
Wir haben mit Frau Borchert eine Chefredakteurin für den Online-Bereich gefunden.
Ich weiß nicht, ob ich mich selber eingestellt hätte.
Wir wollen, dass sie erfolgreich ist.
Das Schöne ist ja, dass ich sehr viel Experimentierfreiraum habe.
Dass sie uns hilft, unsere Grundkompetenz, nämlich regionale und auch lokale Berichterstattung, zu sichern und zu qualifizieren.
Seit 2 Jahren ist Katharina Borchert verantwortlich für das neu gegründete Internetportal der Westen.de. Hier werden Internetformate und interaktive Aktionen entwickelt, Communities gebildet und betreut, Blogs und Videos produziert. Ein umfassendes regionales Programm, das sich in erster Linie an Anwender in Nordrhein-Westfalen richtet. Katharina Borchert kennt das Revier. Sie ist in Wattenscheid aufgewachsen.
Ich bin ja, was fürs Ruhrgebiet eher ungewöhnlich ist, auf dem Bauernhof groß geworden. Und meine ersten Erinnerungen sind ja schon noch meinen Vater nicht als Politiker, sondern als Landwirt, der bis nachts auf dem Feld war, wenn Erntezeit war, der auch am Wochenende mit uns in den Hühnerstall gegangen ist und eben wirklich sich die Hände dreckig gemacht hat bei der Arbeit. Und lustigerweise, was mir zu Grundschulzeiten das Gefühl gegeben hat, irgendwie ganz besondere Eltern zu haben, hat ja überhaupt nichts mit Politik zu tun, sondern war dieses Privileg, als eines der ganz wenigen Bauernkinder in der Region groß zu werden, weil erstaunlicherweise das für Status sorgte und nicht der Politikervater. Denn Bauernhofkind in einem Ballungsraum zu sein, bedeutet, dass alle einen unglaublich gerne besuchen und auch mal Trecker fahren wollen und auch im Stroh spielen wollen und auch mal auf dem Mähdrescher sitzen wollen und solche Sachen. Politiker gab es auch andere, aber Bauernkinder gab es halt nicht andere, zumindest nicht bei mir an der Schule.
Sie weiß früh, dass sie raus will aus dem Pott. Gleich nach der Schule bricht sie auf. 1 Jahr in Afrika, später während des Jurastudiums für ein UN-Projekt nach Genf. Reisen in Krisengebiete. Schließlich zieht sie nach Hamburg. Essen, die Friedrichstraße im Stadtteil Holsterhausen. Städtisches Ambiente, geprägt von Asphalt, Beton. Hier und da Grünstreifen zwischen den Hochhäusern prominenter Konzerne. Ob RWE, RAG, E.ON Ruhrgas, Karstadt Quelle, ThyssenKrupp oder Hochtief. Der Essener Büromarkt hat in den letzten Jahren rasante Zuwächse verzeichnet und wirbt mit wirtschaftlicher Dynamik vor Ort. Hier befindet sich auch, unweit von Hauptbahnhof und Innenstadt, die Zentrale des Watz-Konzerns.
Haben wir denn diesen Skandal mit der NADA?
Was 1948 mit der Gründung einer Tageszeitung für das Ruhrgebiet begann, ist heute ein international agierendes Unternehmen. Über 500 Zeitungstitel, Beteiligungen an Hörfunk- und Fernsehstationen. Der Watz-Konzern gehört zu den 10 größten Medienkonzernen Deutschlands. 2005 entscheidet sich die Konzernleitung, eine neue Internetplattform zu etablieren. Katharina Borchert entwickelt ein Konzept und wird schließlich auch mit dessen Umsetzung beauftragt. Für die freie Journalistin, die sich als Bloggerin Lissa einen Namen im Netz gemacht hat, bedeutet das zurück in die alte Heimat.
Ich glaube, es ist jetzt mehr meine Heimat als vorher, weil ich es jetzt bewusster erlebe und wahrnehme und weil es eine freiwillige Entscheidung war, zurückzukommen. Und früher war es eben so, ich bin hier geboren, meine Eltern leben hier, ich komme nicht weg. Und ich bin ja auch nicht ganz ohne Grund am Tag nach dem Abi auf und davon gezogen und wollte das auch nicht anders haben. Und ich persönlich musste Distanz kriegen, um ganz vieles hier wieder neu schätzen zu lernen.
Der Vater Minister, die Mutter Stadträtin. Ständig wird Katharina Borchert auf die Eltern angesprochen, verglichen in Beziehung gesetzt. Irgendwann wird ihr das zu viel.
Für viele Menschen bin ich heute sicherlich immer noch die Tochter von. Das ist gerade zumindest in Bochum und Wattenscheid vermutlich völlig untrennbar. Aber es stört mich heute einfach weniger. Ich hatte 15 Jahre Zeit, mein eigener Mensch zu werden, auf eigenen Beinen zu stehen, ungefähr zu wissen, wer ich bin und so halbwegs, was ich kann und was ich will. Und dann stört einen das nicht mehr so. Und manchmal ist es auch ganz amüsant, wenn mein Vater dann plötzlich der Vater von ist und nicht mehr umgekehrt. Nee, das nehme ich heute eher amüsiert zur Kenntnis.
Der Vater von ist Jochen Borchert. Seit 1980 Mitglied des Bundestages war er haushaltspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion und ab 1993 fünf Jahre Landwirtschaftsminister der Regierung Kohl. Auch die Mutter Ingrid Borchert ist politisch aktiv, unter anderem seit vielen Jahren im Rat der Stadt Bochum. Als der ehemalige Kanzleramtsminister Bodo Hombach, heute Geschäftsführer des Watz-Konzerns, Katharina Borchert ins Unternehmen holt, wird im Netz auch Spott laut. Da habe doch bestimmt der Vater geholfen.
Was qualifiziert Sie eigentlich, außer einem Vater, der mal Minister war, in verantwortlicher Position tätig zu sein?
Das Handelsblatt dagegen berichtet, es sei ein neuer Trend, Blogger als Experten in Unternehmen einzusetzen, um dort die Online-Aktivitäten zu koordinieren. Katharina Borchert ist heute Geschäftsführerin und Chefredakteurin der WAZ New Media AG.
Also die B224 in diesem Abschnitt, die Friedrichstraße, ist angeblich, so habe ich gelernt, die meistbefahrene Bundesstraße Deutschlands. Und wenn man hier vorbeigeht, hält man das auch für ganz und gar nicht ausgeschlossen.
Ist das typisch hier in Essen, dass irgendwie alles mit so riesigen Verkehrsstraßen durchzogen ist?
Ich finde, typisch gibt es für Essen eigentlich gar nicht. Typisch ist eher die extreme Vielfalt. Wenn Sie nach Essen-Werden fahren, sind da ganz viele kleine Fachwerkhäuser und kuschelige kleine Läden. Und es sieht wahnsinnig idyllisch aus. Wenn Sie hier in der Ecke sind, ist alles voll mit Sperrmüll, Riesenverkehrsstraßen und Baustellen. Und am Baldener See wiederum ist alles viel Natur. Es lädt schon zu sehr romantischen Gedanken und fast Verklärung ein. Sehr teure Häuser. Hier gibt es sehr viel billigen Wohnraum.
Hier ist das Leben dichter. Es findet mehr Kommunikation statt.
Man wird hier im Schnitt vielleicht manchmal ein bisschen unwirscher, aber insgesamt offener und freundlicher bedient beim Bäcker. Man redet mit dem Nachbarn, selbst wenn er morgens nur seinen Schnaps kauft an der Supermarktkasse. Halt, man sollte hier nicht bei Rot über die Ampel laufen, das ist leicht tödlich.
Unter lissaslounge.de hinterlässt sie regelmäßig ihre digitalen Spuren. Ihre Themen reichen von der allgemeinen Lage der Welt über Liebe, Lust und Leidenschaft bis zum zufälligen Erlebnis auf der Straße. Der Untertitel des Blogs: Irrwitziges, manchmal auch melancholisches Tagebuch einer modernen Großstadtnomadin. Die offene Darstellung privater Ansichten innerhalb des Blogs lässt sich nun nicht mehr so leicht von der Person der Chefredakteurin trennen und wird zum Problem. Nachdem ihr Karrieresprung bekannt wird, steht Katharina Borchert selbst im Interesse der Medien.
Es war eine schwierige Erfahrung, weil sie mir sehr deutlich gemacht hat, wie sehr sich mein Alltag verändert hat. Frau Schwab von der Süddeutschen Zeitung kam bei mir vorbei, hat ein sehr, sehr langes Interview gemacht, ich glaube 1,5 oder 2 Stunden. Und hat dann ein großes, ganzseitiges Porträt auf der Medienseite der Süddeutschen gemacht, das ich einfach schlecht fand. Es waren sehr viele Fakten falsch. Ich finde, das sollte nach 2 Stunden und mehreren Telefonaten schon mal nicht passieren, also handwerklich schlecht. Und es war schlecht geschrieben. Es ließ wieder so durchscheinen, dass ich den Job ja nur wegen Papa gekriegt hätte.
Als jemand, der gewohnt sei, über andere zu berichten, sei das keine einfache Erfahrung gewesen.
Wenn man dann aber plötzlich Subjekt der Berichterstattung wird, oder vielmehr Objekt der Berichterstattung, dann wird einem das so alles komplett aus der Hand genommen. Und dann habe ich eben eine offene Antwort an Frau Schwab in meinem Blog geschrieben. War für mich eine völlig normale Reaktion. ein paar Sachen klargestellt, einmal abreagiert, zack, weitermachen, weiterleben, abhaken, vergessen, fertig. Wow, da regnete es Kommentare und ich habe sehr viel Zuspruch und wahnsinnig viel Prügel einstecken müssen von allen Seiten. Es war, und mir ist das erste Mal klar geworden, dass das mit dem Bloggen leider sehr schwierig sein würde, weil ich im Blog, und das ist mir auch extrem wichtig gewesen und es ist mir auch heute immer noch sehr wichtig, Privatperson bin.
Nach der offenen Antwort kommentiert die Bloggergemeinde mehrere Tage lang die Auseinandersetzung.
Blogger-Kommentar. Ich glaube, du betrachtest das aus der falschen Perspektive. Besser Frau Schwab, die eh keine Sau kennt, schreibt Schnurks und Murks über dich und deine Lebensrealität sieht weitaus angenehmer aus als umgekehrt. Wie sagte mein alter Chefredakteur früher so gerne, nehmt euch und euer Geschmiere nicht so wichtig, morgen wird da der Fisch auf dem Markt drin eingewickelt.
Plötzlich durfte jeder ohne Regeln, ungefragt, ungebeten vor allem, glauben, das zu tun, was Journalisten taten. Die Süddeutsche schreibt bis heute in regelmäßigen Abständen lange Artikel darüber, wie schlimm diese ganze freie Publikationskultur im Internet ist.
Heute ist Katharina Borcherts Alltag geprägt von Sitzungen, Konferenzen, Dienstreisen, Planungs- und Konzepterstellung, Weiterentwicklung des Online-Portals.
Es ist der Versuch, traditionelle Medien und Input von alternativen Seiten näher zusammenzubringen und gegenseitig zu nutzen. Trotz aller Digitalisierung, Globalisierung ist das, was jeden Tag vor Ort passiert, die Mülltonnen, die nicht geleert werden oder der Spielplatz, der nicht sauber gehalten wird oder der Kindergarten, der geschlossen wird, all solche Sachen, das sind letztlich genau genommen immer noch das, was die Menschen am allermeisten bewegt und in ihrem täglichen Leben am allermeisten betrifft. Das ist nun mal nicht irgendwie das Erdbeben in China, sondern der geschlossene Kindergarten der katholischen Kirche um die Ecke. Mein Traum wäre so eine experimentelle Wohnung, wo möglichst viel automatisiert miteinander kommuniziert. Wo ich reinkomme und je nach Tageszeit und Stimmung, vielleicht nach Musikauswahl, sich ein bestimmtes Licht einstellt, vielleicht die Tapete ihre Farbe ändert, die Temperatur eingestellt wird, wo morgens, wenn der Wecker klingelt und Musik läuft, die Kaffeemaschine angeht und die Heizung im Bad und solche Sachen. Am meisten verändert und geprägt hat mich sicherlich das Jahr direkt nach dem Abitur in Afrika. Wahrscheinlich immer noch die schönste Zeit meines Lebens. Und was mich auch sehr geprägt hat, war, ich habe im Studium bei der UN in Genf gearbeitet, im Center for Human Rights, im Rahmen eines Projekts. Das hat dann einfach nur länger gedauert als geplant. Und war direkt nach dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien und in Bosnien. Und das hat mich sehr verändert und auch im positiven Sinne sehr tiefe Spuren hinterlassen.
Bloggen bedeutet?
Ja, es ist einfach eine andere Spielart von Kommunikation, von Intimität. Widerspricht, das ist Lüsser und nicht Frau Borchert. Die beiden sind nicht so wahnsinnig unterschiedlich, aber sie haben schon unterschiedliche Funktionen, logischerweise. Sie werden aber leider außen nicht unterschiedlich wahrgenommen. Ich finde es schade, weil ich wahnsinnig gerne gebloggt habe, weil ich es auch nicht ganz aufgeben möchte, weil ich es gerne viel, viel häufiger machen würde und weil ich mir natürlich wünschen würde, dass ich es halbwegs unbefangen weitermachen kann. Und mir fehlt auch die Konversation mit liebgewonnenen Lesern, die seit Jahren das Blog lesen, auf ganz vieles reagieren. Ja, wenn man 5 oder 6 Jahre geblockt hat, fehlt einem irgendwann auch die Chronik des eigenen Lebens. Diese Momentaufnahmen. Ich glaube, das Netz kann, wenn man der Typ dafür ist und das so entsprechend nutzt, diesen Marktplatz ersetzen, der früher bei so einer dörflichen Gemeinschaft entstand, wo man sich dann einfach getroffen hat und gegenseitig Eindrücke, Erlebnisse, Befindlichkeiten ausgetauscht hat. Und das kann man aber durchaus digitalisieren. Und das muss nicht unbedingt ein Qualitätsverlust sein, bloß weil man sich nicht sieht.
Regie Boris Heinrich. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008. Redaktion Leslie Rosin.
1 Talk. Jetzt mit Uwe Berndt.
Thilo Bode ist heute unser Gast, der Gründer der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Er hat bereits ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Abgespeist und jetzt legt er nach Die Essensfälscher, was uns die Lebensmittelkonzerne auf den Teller lügen. Die meisten unserer Hörer sitzen jetzt gerade am Frühstückstisch, hoffentlich reichhaltig gedeckt mit einem frischen Ei, einem starken Kaffee, vielen Leckereien. Da wollen wir uns doch jetzt mal genauer umschauen. Welche Produkte würden denn Thilo Bode sofort ins Auge fallen?
Wir haben ein richtig großes Problem bei den sogenannten Frühstücksflocken, also bei den Cornflakes, die ja eigentlich als gesunde Mahlzeit beim Frühstück eingeführt wurden in Amerika vor vielen, vielen Jahren. Die Frühstücksflocken sind meistens alle zu zuckrig und sind schon fast versteckte Süßigkeiten. Möchte nur Nestle Fitness Fruits nennen. Da sind etwa in der normalen Version über 30%, über ein Drittel ist Zucker. Es gibt dann noch Smacks. Da sind 42% Zucker drin.
42% Zucker, ja, die Hälfte?
Ja, fast die Hälfte. Aber diese ganzen Frühstücksflocken und Cornflakes, die werden damit beworben mit Vitaminen, mit Vollkorn und mit Gesundheit. Und im Grunde tragen sie erheblich zum Übergewicht bei. Also hier geht es um einen gesellschaftspolitischen Schaden, der durch die Lebensmittelkonzerne mit verursacht wird.
Aber wenn da draufsteht mit Vitaminen, dann müssen doch auch Vitamine drin sein.
Ja, es sind natürlich Vitamine drin, sind natürlich auch Weizenkeime drin, aber es ist eher Zucker, an denen ein paar Weizenkeime hängen geblieben sind und nicht umgekehrt.
Schauen wir uns nochmal auf dem Frühstückstisch um. Was haben wir denn hier noch? Zum Beispiel die Königin der Erdbeere.
Die ist aber in allen Erdbeermarmeladen drin. Da gibt es zum Beispiel Mövenpick-Marmelade, da ist aber eben nur die ganz normale Erdbeere drin. Und die werben damit, dass die Königin der Erdbeeren damit verarbeitet worden ist. Ist dreimal so teuer wie jede normale Marmelade, ist also auch eine Mogelpackung, denn man denkt natürlich, Mövenpick, Königin der Erdbeeren, muss irgendwas Gutes sein. Aber im Lebensmittelmarkt ist es oft so, teuer ist nicht gut und billig ist nicht schlecht.
Wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang, der beliebte Schwarzwälder Schinken.
Ist eine ganz interessante Nummer sozusagen, weil hier wird ja mit Regionalität geworben. Und Regionalität steht für Heimatverbundenheit, für hausgemacht, für ein gutes Rezept, für herzhaft. Und beim Schwarzwälder Schinken oder bei den Schinken, die sich Schwarzwälder Schinken nennen dürfen, da wird der Schinken nur im Schwarzwald geräuchert. Das heißt, da werden ein paar Tannennadeln hingelegt von Schwarzwälder Fichten und die werden angezündet. Aber das Fleisch kommt aus Norddeutschland, aus Belgien, aus Dänemark, zum Teil aus Massentierhaltung. Und beworben wird der Schinken damit, dass es heißt, wird 100% im Schwarzwald hergestellt.
Aha.
Ja, da muss man den kleinen Unterschied kennen zwischen herstellen und erzeugen. Erzeugen ist einschließlich der Rohware, also einschließlich des Fleisches.
Da muss es ein Schwarzwälder Schwein sein.
Und es ist so, wenn heute ein Schwarzwälder Bauer aus seinem Schwarzwälder Schwein ein Schinken produziert, der nicht genau den Richtlinien des Schutzverbandes Schwarzwälder Schinken entspricht, und das ist ein Industriestandard, dann darf er, obwohl sein Schinken aus dem Schwarzwald kommt, nicht mehr Schwarzwälder Schinken nennen.
Wie absurd.
Das ist mehr als absurd. Es wird einem nicht der reine Wein eingeschenkt und man hat keine Vorstellung davon, dass hier die Schweine durch ganz Europa gekarrt werden, nur damit sie im Schwarzwald geräuchert werden können. Es wäre ja viel einfacher, man würde die Tannennadel in ein Briefkuvert schicken und nach Norddeutschland schicken, dort, wo die Schweine geschlachtet werden. Interessant ist die Frage, warum täuscht die Lebensmittelindustrie?
Und warum täuscht sie?
Sie täuscht aus unserer Sicht, weil sie täuschen muss, weil sie sonst nichts mehr Neues verkaufen kann. Und im Lebensmittelmarkt gibt es seit der Erfindung der Tiefkühlkost keine Innovation mehr. Man kann also nicht was anderes als Essen außer Essen machen. Und das Hauptproblem ist, sie können sich 20 Paar Schuhe kaufen, 100 Jackets in den Schrank hängen oder vielleicht sogar 5 Autos haben. Aber beim Essen kann man eben nicht mehr essen, als man braucht, um satt zu werden. Und da muss die Industrie oder wird sie kreativ, und zwar zum Nachteil der Verbraucher.
Frühstück ohne Reue. Mehr Informationen über Mogelpackungen und Ähnliches gibt's auch bei uns im Internet auf hr1.de. Thilo Bode ist einer der erfolgreichsten Campaigner in unserem Land, wie man so neudeutsch sagt. Früher kletterte man dafür auf Schornsteine, heute organisiert man Mailaktionen im Internet. Er war bei Greenpeace, dann gründete er Foodwatch. Dabei sieht ja sein Lebensweg eigentlich recht bürgerlich aus. Er ist alles andere als der linke Chaot und Gutmensch, wie man sich das im Öko-Klischee gerne vorstellt. Aufgewachsen am Ammersee im Landkreis Starnberg.
Ich bin später aus der SPD ausgetreten. Als ich zu Greenpeace kam, sollte nicht mehr Mitglied einer Partei sein. Das hätte wirklich dann das Neutralitätsgebot verletzt. Wenn wir heute über internationalen Handel und ungerechten Handel reden, dann hat das was mit Lebensmitteln zu tun und ist jetzt auch ein Foodwatch-Thema. Die Produktion von Nahrungsmitteln ist ein Faktor, der eminent die Umwelt beeinflusst. Die Nahrungsmittelproduktion, Fleisch zum Beispiel, ist ein ganz wesentlicher Faktor der globalen Erwärmung. Agrarproduktion generell belastet die Gewässer, belastet den Boden. Das ist, hat natürlich was mit Umwelt zu tun, auch mit sozialer Gerechtigkeit. Aber was mich an den Themen generell interessiert, ist der Einfluss der politischen Macht und der Frage, inwieweit Menschen sich gegen übermächtigen Einfluss der Wirtschaft wehren können, gegen kommerzielle Interessen und ob es möglich ist, eine Welt zu schaffen, in der es einigermaßen gerecht zugeht und man trotzdem nicht alles kaputt macht.
Also auch Foodwatch hat für Sie was mit Gerechtigkeit zu tun?
Absolut. Foodwatch hat was mit Gerechtigkeit zu tun. Die Mogelpackungen, über die wir heute reden, haben natürlich einen tieferen Hintergrund, nämlich die Frage, inwieweit kann ich mich als Bürger eigentlich wehren gegen die Unternehmen? Inwieweit kann ich meine Bürgerrechte auf gutes und sicheres Essen, das ist ja ein Grundrecht, in den Vereinten Nationen auch festgehalten, inwieweit kann ich das überhaupt durchsetzen? Das ist eine ganz wichtige Geschichte, hat was mit Demokratie zu tun. Und wir haben ja noch andere Themen bei Foodwatch. Da gehört zum Beispiel eben dazu, inwieweit die EU-Agrarsubventionen die dritte Welt vielleicht schädigen oder Gentechnologie, ob wir eigentlich wissen, wann wir gentechnologische Produkte kaufen oder auch Gammelfleisch. Das sind ja alles Themen, die über die Mogelpackungen hinaus sehr wichtig sind.
Das Wetter in Hessen.
Heute erwarten wir viel Sonnenschein bei Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad. In Nordhessen ein paar Wolken, aber auch dort bleibt es trocken. Mit Uwe Berndt und Foodwatch-Gründer Thilo Bode. Sie stehen auf der Straße und haben Hunger. Links ein Dönerladen, rechts ein McDonald's. Was machen Sie?
Also ich gehe auf jeden Fall zu McDonald's. Döner rühre ich nicht mehr an. Bei McDonald's bin ich zumindest sicher, dass die hygienischen Voraussetzungen absolut top sind. Der Kritikpunkt ist ja zweifach. Einmal ist, was die Kennzeichnung der Herstellungsweise sind sie nicht so transparent, wie sie sein könnten, weil sie eben auch an ihre Kühe gentechnisch verändertes Futter verfüttern. Das ist eine Kampagne, in der wir McDonald's auffordern, doch bitte Futtermittel zu verwenden, die nicht gentechnologisch hergestellt sind. Das können die leicht, da gibt's genug Futtermittel. Hätte natürlich einen enormen Einfluss auf den Markt, weil statistisch gesehen liefert jeder dritte Bauernhof in Deutschland Kuhfleisch an McDonald's. Das ist eine ganze Menge. Und zum Zweiten ist es natürlich ein Symbol für Fastfood und einseitige Ernährung und insbesondere aus unserer Sicht unakzeptables Marketing für Kinder.
Jetzt haben wir den ersten Musikwunsch für Sie und da haben Sie sich gewünscht Elvis Presley.
Ja, Return to Sender habe ich genommen, weil wir haben ja beim Gammelfleisch das Riesenproblem, dass Millionen von Tonnen von Fleischabfällen jährlich in Europa hin und her transportiert werden und die Hersteller keinen Entsorgungsnachweis bringen müssen. Während in der chemischen Industrie ein internationales Abkommen, die Basler Konvention, dafür gesorgt hat, dass jeder Hersteller von Chemikalien auch verantwortlich ist dafür, was mit den Abfällen passiert und im Zweifelsfall zurück zum Hersteller geschickt werden kann. Deswegen habe ich gemeint, Return to Sender ist ein gutes Prinzip auch für den Fleischsektor.
Ich wusste gar nicht, wie politisch Elvis Presley ist. Return to Sender für Thilo Bode.
Return to Sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown.
Thilo Bode, der sogar mal ein Metallunternehmen geleitet hat, wurde erst Chef von Greenpeace Deutschland und dann später von Greenpeace International.
Eines Tages hat meine Frau mal mir gesagt, da gibt's eine Anzeige in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Greenpeace Deutschland sucht Geschäftsführer und sie hat dann zu mir gesagt, bewirb dich doch da mal.
Sie haben mal gesagt, ein guter Campaigner ist ein Künstler.
Genau, weil nämlich man Aktionen nicht mechanisch planen kann. selbst Greenpeace mit etwa 1000 Angestellten weltweit ist natürlich eine nach wie vor eine kleine Aktivistengruppe und Foodwatch hat 10 Leute. Und unser Budget für eine Nährwertkennzeichnung ist 100.000 Euro und die Industrie setzt 1 Milliarde Euro ein. Also man muss sich mal über die Größenverhältnisse im Klaren sein.
Thilo Bode in HR1. Wenn Nestle oder Kellogg's zum Beispiel jetzt den Sportunterricht unterstützen oder wenn sie eine Kampagne machen, damit Kinder morgens regelmäßig frühstücken, dann ist das doch auch erstmal gut.
Das finde ich deshalb nicht so gut, weil es eigentlich davon ablenkt, was die eigentliche Verantwortung ist. Ich meine, die Nahrungsmittelkonzerne sind nicht die Sporthochschule und sind auch nicht die Olympia-Organisation, sondern ihre Verantwortung besteht darin, die Kinder nicht mit verstecktem Zucker dick zu machen, sondern gesunde und verantwortliche Nahrungsmittel zu liefern. Was heute die Konzerne machen, ist Körperverletzung durch Irreführung. Wir wissen auch aus Studien ganz genau, es ist nicht der Mangel an Bewegung, sondern es ist die erhöhte Zufuhr an Kalorien, die heute ganz schädlich ist. Und wenn dann Ferrero, der Süßwarenhersteller, für seinen Kinderriegel WM-Trikots verkauft, ja, und zwar aufgrund von Punkten, die man mit dem Kauf von den Kinderriegeln erwerben kann und dann feststellt, dass man für ein Fußball-WM-Trikot so viel Kalorien zu sich nehmen muss, wie man verbraucht, um alle Spiele der Weltmeisterschaft als erwachsene Person mitzuspielen, dann ist das einfach pervers, ja. Und hier muss die Nahrungsmittelindustrie zur Verantwortung gezogen werden. Hier muss man die Konzerne wirklich angreifen.
Sie behaupten auch, die Lebensmittelqualität in Deutschland wird immer schlechter. Einspruch, bei mir im Viertel macht ein Bioladen nach dem nächsten auf, einer teurer als der andere.
Was auf jeden Fall zunimmt, ist die Täuschung und die Irreführung. Und die macht vor dem Verkauf von verarbeiteten Produkten, die das Bio-Siegel tragen, auch nicht Halt. Sie können heute eine Limonade kaufen, die sich Apfelbirnenlimonade nennt. Und da ist überhaupt keine Apfel drin und überhaupt keine Birne drin. Da ist ein Aroma drin, das nicht mal aus Apfel und Birnen hergestellt wird, sondern vielleicht aus Holzabfällen. Und das ganze Getränk darf dann das staatliche Bio-Siegel tragen. Das ist auch eine grobe Verbrauchertäuschung, wo sich die Lebensmittelindustrie Gesetzeslücken ausnutzt, um sozusagen die Vorstellung, die man ja von Bio hat, da denkt man ja, da sind ja Bio-Äpfel drin, auszunutzen.
Ich esse ziemlich oft auch Fertiggerichte, zum Beispiel tiefgefrorene Nudelngerichte. Das geht schnell, manche sind sehr lecker. Ich habe weder das Gefühl, ich vergifte mich, noch bin ich zu dick.
Nochmal, es geht ja nicht darum, dass Sie jetzt tot umfallen. Es geht darum, dass Sie bei den gesamten Zusatzstoffen eben nicht wissen, was Sie eigentlich kaufen. Sie verstehen es nicht und sich dadurch vielleicht auch unnötigen Risiken aussetzen können. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Es gibt die sogenannten Azofarben, das sind E-Stoffe. Es gab einen erdrückenden Nachweis durch Studien, dass die Hyperaktivität von Kindern gefördert wird. Lange Jahre gab es hier eine Diskussion. Ab 1. Januar dieses Jahres 2010 hat die EU-Kommission entschieden, dass auf den Packungen hinten draufstehen muss, dass die Farbstoffe zur Hyperaktivität von Kindern führen kann. Man hat diese Farbstoffe nicht einfach verboten, denn es gibt dafür auch Ersatz, sondern man ist den Unternehmen entgegengekommen und hat gesagt, wir schreiben es hinten drauf. Ich bitte Sie, wenn man eine Packung umdrehen muss, um zu gucken, da ist vielleicht was Gesundheitsschädliches drin, das ist doch unmöglich.
Ich habe mal gehört, zum Beispiel die Firma Froster, die würde gute Qualität anbieten. Ist das auch wieder nur Marketing?
Nee, ist nicht nur Marketing. Das ist deshalb interessant, weil immer wenn es um Alternativen geht, wird diese Firma Froster genannt, das ist sozusagen der einsame Leuchtturm. Die arbeiten wirklich ohne Zusatzstoffe. Ein anderer Hersteller schreibt drauf, ohne Zusatzstoffe Geschmacksverstärker. Was macht er? Er tut Hefeextrakt rein, das ist glutamathaltig, da muss aber als solches nicht gekennzeichnet werden. Wir haben 350 zugelassene Zusatzstoffe in der EU, wir brauchen die allermeisten gar nicht.
Also ein positives Beispiel auch mal in dieser Sendung.